Ich muss mir vorab sagen, dass das nur ein Teil ist. Offenbarung 18 ist eigentlich dann die nähere Beschreibung. Das heißt, es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur, in Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinigkeit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Und das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist auch selbst der Achte. Und es ist einer von den sieben und es läuft ins Verderben. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und in ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen oder Treuen. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Wir haben es hier mit der Hure Babylon zu tun. Und zwar, ich möchte vorab noch etwas vorausschicken, bevor wir uns das näher ansehen. Und zwar, ich glaube, dass es ein Problem gibt bei generell jeder Prophetie. Und zwar, es haben fast alle Gläubige im Laufe der Jahrhunderte den Fehler gemacht, dass sie einfach hingegangen sind und nicht akzeptieren konnten, dass Gott eine generelle Prophetie gibt. Sie sind dann hingegangen und haben einfach versucht, Zeitgeschehnisse praktisch zu übertragen auf die Zeit, wo sie drin leben. Das kann eigentlich nur eine Generation, die letzte. Wir sind überzeugt, dass wir die letzte sind, wenn man nämlich Israel sieht, aber so ganz genau können wir es auch nicht mit der Hand zum Schwur sagen, weil die Bibel eben Zeitabläufe hat, die ein bisschen anders laufen als unsere Zeitabläufe. Was mir jetzt ganz wichtig ist: Luther hat gedacht, die Türken sind Gog und Magog. Er glaubt, der Antichrist ist der Papst. Und so gab es in jeder Epoche Auslegungen. Mir ist einfach wichtig, wir müssen ganz nüchtern, auch wenn wir die Hure Babylon uns betrachtet, müssen wir uns etwas bewusst sein. So wie der Daniel sagt, genauso wird es ablaufen. Das heißt, die Erkenntnis wird zunehmen. Das heißt, die Endzeitprinzipien, die haben wir ja in der Bibel gesehen, die vier apokalyptische Reiter, die Verfolgung, das Gericht Gottes, letztendlich das Szenario, das sich ab Kapitel 6 uns zeigt, das haben wir gesehen. Das läuft immer, das wird immer stärker, immer brutaler, es wird immer krasser werden. Das heißt, die Antichristen, von denen es viele gibt, werden immer mehr auftreten. Hitler war sicher die Generalprobe und dann am Schluss ist einfach
in brutalster Weise dieser antichristliche Staat, diese antichristliche Kirche, dieser Antichrist, das heißt der Christus nachhält, ist alles da. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich habe heute die Zeitung gelesen. Ich bin heute Morgen etwas im Druck gewesen und dann habe ich Zeitung nicht gelesen, sondern habe sie erst, wo ich heimkam vom Geschäft, kurz durchguckt. Und da ist mir etwas aufgefallen. Da war ja dieser Anschlag in Israel. Und jetzt müsst ihr mal gucken, beobachtet mal die Zeitung und guckt mal, was da kommt. Heute war es so schön beieinander, schöner kann man es überhaupt nicht mehr beieinander haben. Es sind vier Bereiche, die zurzeit in den Medien praktisch in den Vordergrund gespielt werden. Und genau die vier Bereiche sind der Stoff, aus dem die antichristliche Szene sich letztendlich entwickeln wird. Du hast gesehen, es war der Anschlag in Israel, das heißt, es ist überall in aller Munde fast. Du kannst kaum eine Zeitung eine Woche lang aufschlagen, ohne dass du nicht klassische Schlagzeilen über Israel hast. Natürlich immer anti-israelisch, das ist klar. Das ist der Geist dieser Welt, der gegen das Volk Gottes ist, also du siehst Israel. Und jetzt war es interessant, jetzt kam, und USA, UNO und EG, die drei, die haben dann ihr Statement abgegeben, negativ. Und ich denke, das müssen wir beobachten. Wir werden sehen, Israel, USA, die UNO und die EG, aus diesen vier wird sich die Szene entwickeln, die wir heute haben. Das müssen wir einfach sehen. Und zwar, wir haben ein Problem, und zwar, dass sich bei uns etwas ganz langsam einschleicht, wo niemand merkt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es ist euch aufgefallen, dass es ganz viele Pleite gibt in der Welt. Es ist euch aufgefallen, dass zum Beispiel alle kleineren Unternehmen, alle kleineren Dinge, es hat angefangen mit den sogenannten Tante-Emma-Läden, das heißt mit dem Kleinhandel, dass das alles verschwindet. Ist euch aufgefallen, wir haben eine Globalisierung im Kleinen. Das heißt, du kriegst überall nur noch Großkonzerne. Das heißt, das läuft alles auf eine Ballung zusammen. Du hast keine normalen Händler mehr, sondern nur noch Kette. Und selbst die kleine Kette geht jetzt pleite. Und jetzt kannst du nicht mehr die kleine Verkaufskette, sondern die ganz große Verkaufskette. Das heißt, es passiert gerade etwas ganz still und heimlich, dass alles Kleine ausgelöscht wird und dass langsam aber sicher immer größere Zusammenschlüsse kommen. Das kommt auf jeder Ebene. Und das spielt sich auch im Reich Gottes und überall ab. Du hast überall zur Zeit diesen Wahn der Gemeinde, dass sie Körperschaft des öffentlichen Rechts werden wollen. Wenn man sich mit dem einmal beschäftigt, wie du dich da mit dem Staat verbindest, ist brutal. Ist ausgeschlossen gewesen für unsere Väter. Zum Zweiten siehst du, wie langsam in der Wirtschaft hier sich etwas zusammenbraut. Das heißt, hier werden Strukturen ausgelöscht. Zum Dritten siehst du plötzlich, wie die Weltpolitik von einer neuen Weltordnung redet. Wie plötzlich, es hat ja niemand gemerkt, aber ohne es zu merken, ich bin wieder zusammengezuckt, ich habe ein Bild gesehen, KFOR, wo du plötzlich siehst, es gibt eine Weltpolizei. Ich weiß nicht, wo ich sehr schnell mal den Film vor Jahren gesehen habe, wie ein Dieb in der Nacht, sie werden nicht entfliehen, dieser brutale Entrückungsfilm. Da hast du genau so hast du die umeinanderfahren, sind die antichristlichen Fahrzeuge und ich bin ganz zusammengezuckt, das war mir gar nicht bewusst. Manchmal musst du es wieder sehen, hast plötzlich gesehen, da braut sich was. Das heißt, wir kriegen eine Weltpolizei, wir kriegen eine Weltregierung. Das heißt, dieser Welteinheitsstaat, der sieht jetzt noch nicht so aus. Das sind noch Streitereien und hin und her, aber es braut sich was zusammen. Zum Beispiel, ich muss das mal sehen, da wird jetzt einfach beschlossen, Saddam Hussein wird bestraft und dann wird der Saddam Hussein bestraft. Das mag ja in dem Fall richtig sein, aber das Grundproblem ist einfach das, dass es global geht. Das heißt, im Kleinen verschwindet alles Individuelle und genauso in der ganzen Welt. Das heißt, es wird immer krasser, es wird immer schlimmer, immer extremer. Ihr müsst in der Bildung gucken, man will nicht mehr, dass das letztendlich Familie gibt, man will nicht mehr, dass das individual Schule gibt, wo man ganz normal ist, sondern was will man? Man will praktisch die Masse. Man will die Kinder ganz tags in der Schule, man will einfach den Zugriff. Du willst alles, was man antichristlich nennt, alles, was man befürchtet hat, alles, was man über Jahre auch in die Bücher gelesen hat, was man gepredigt hat, kommt ganz langsam und es kommt so schleichend, es hat mich alle schockiert, dass du es gar nicht merkst. Und ich denke, genau so, das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, wird das, was Kapitel 17 und 18 in der Offenbarung zeigt, wird genau so langsam geschehen. Das heißt, da werden sich Strukturen ganz dezent entwickeln im Hintergrund. Du wirst gar nichts merken. Manchmal schrecke ich zusammen und ziehe wieder was. Da ist wieder etwas. Dort ist wieder etwas. Dort ist wieder etwas. Ich sehe es natürlich von der Bank her, vom Zahlungssystem. Das heißt, mit dem Zahlungssystem hier letztendlich die Wirtschaft abzuriegeln, ist eine Kleinigkeit. Also ich sage es mal hart, gib mir die Mittel und 100 Leute, dann riegle ich dir auf der ganzen Welt innerhalb von ein paar Monaten, riegle ich dir das Zahlungssystem ab. Ist überhaupt kein Problem. Könnte man lässig. Zum Zweiten gibt es inzwischen eine verstärkte Wahn in Bezug auf Elektronik. Ich habe heute gelesen, wunderbar, ein Hund ist 6 Stunden im Normalkanal, ist er geschwommen aus Treue zu seinem Herrchen und wunderbar, jetzt kommen dir fast die Tränen und du sagst, Mann, das ist ein Hund. Aber dann am Schluss, wenn du dann der Schlüssel ist von der Geschichte, dann gehst du wieder kalte Buckel runter. Wie haben sie denn das Hundli gefunden? Früher hat man gerufen oder hat mit der Pfeife getrillert. Er hat den Chip, sie haben ihn elektronisch, oder ich weiß nicht, war es am Halsband oder war es am Chip, auf jeden Fall, sie haben ihn elektronisch identifiziert. Und warum glaubt ihr, warum da überall Satelliten sind? Wegen dem blöden Telefonieren oder wegen dem Fernsehen? Kann ich bleiben, das ist Kontrolle. Die werden uns über die Satelliten vollständig kontrollieren können. Du kannst nirgends sein, aber du bist vollkommen transparent. Und das braut sich zusammen. Das heißt, wir kriegen ganz, ganz langsam, ohne es zu merken, kriegen wir ein totaler, ich sage mal, der Staat von Orwell, wir kriegen das, was auf der Dollarnote drauf ist, wir kriegen das allsehende Auge. Das kommt jetzt ganz, 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 ganz langsam. Immer krasser, immer brutaler. Und ich es wieder gelesen habe, alles in eurer Zeitung. Das ist mit Israel, das ist UNO, das ist USA, das ist EG. Europa, das Weib auf dem Tier, die Europa war ja Frau, die vom Stier geritten ist, auf dem Zeus, die der Stier gestohlen hat. Und wenn du das alles siehst, und dann siehst du die Medien, und dann siehst du plötzlich das mit den Chips, ich habe jetzt wieder vom Prediger gehört, der sich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt hat, habe gleichzeitig parallel dazu ein Buch gelesen, scheinbar ist es derzeit möglich, einen Chip im Körper über eine Spritze zu installieren, die nicht größer ist wie eine normale, ich habe mich gewundert, eine ganz normale Injektionsnadel, das ist doch doppelte Größe. Und was interessant war, sie haben dann festgestellt, dass der Chip auf bestimmte sagen wir Hitzefelder oder sowas reagiert. Dann haben sie festgestellt, wo die ideale Stelle ist, hier oben am Bein vom Kopf. Das ist jetzt sowas, ich lese jetzt 10, 15, 20, 30 Sachen, wenn du bloß eins liest, merkst du nichts, aber wenn du mal, ich lese jetzt zur Zeit gerade, ist sicher kein Zufall, ich tapp zur Zeit an alles ran, wo ich näher lang, habe ich so Dinge in der Hand. Und manchmal siehst du das einfach, dass sich das viel krasser zusammenballt und das müssen wir einfach sehen, da wird auch das passieren, was man hier letztendlich das Szenario des Antichristen nennt. Du siehst es auf jeder Ebene. Ich sage es immer vorsichtig, es wird so geschehen und so langsam wie ein Flug sein, du wirst es gar nicht merken. Irgendwann ist es da und irgendwann fällt das Fallbeil. Und jetzt muss ich was sagen, Entschuldigung, wenn ich es einfach so sage. Ich hebe die Hand heute Abend nicht zum Schwur, dass die Entrückung vorher ist. Ich sage einfach mal deutlich. Ich bin weiterhin tief überzeugt, dass die Entrückung auf keinen Fall vor 11 ist. Aber was da alles vor 11 sich abspielt, das weiß ich nicht. Nach meinem persönlichen kleinen Verständnis, zumindest der dritte Weltkrieg. Jetzt gibt es Szenarien, wo Brüder glaubhaft etwas beschreiben. Und zwar, das hat mich erschüttert. Zum Beispiel, was wäre, ich sage einfach mal, was wäre, wenn der Antichrist tatsächlich den Krieg aus Offenbarung 9 zum Anlass nehmen würde, die Menschheit zu blöffen, und der Teufel ist ja ein Lügner, Nordrun Lügner, und die Menschheit zu blöffen und ihre vorzugaukeln, das wäre Harmageddon. Um dann der Antichrist als der sichtbare Christus wiederkommen zu lassen, den ich nicht ausschließe. Da gibt es Szenarien, wo man einfach langsam sagen muss, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es mir langsam anders wird. Und ich denke einfach, man muss sich nochmal etwas bewusst sein. Ich mache jetzt bewusst ein bisschen den Vorspann, dass man das Thema ein bisschen anders sieht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es gibt in der Bibel den Christus, der Herr Jesus. Es gibt den Gegner in der Endzeit, den Antichristus, also der Gegenspieler, der anstelle des Christus auftritt, die Fälschung. Es gibt die Gemeinde, die Braut, die Jungfrau und dagegen gibt es die Hure. Wir müssen heute beantworten, was ist Babylon? Das sind wahrscheinlich drei Dinge, nicht eins. Aber eins ist ganz sicher, das Weib des Lammes, die Braut, die Gemeinde Jesu Christi hat den Gegenpol und das ist die Hure. Das ist die Braut des Teufels, die Braut des Antichristen. Und das Zweite, was die Bibel sagt, sie redet von beide, dass ein Geheimnis wäre, sie sagt, bei der Gemeinde ist es der Glaube und bei der Hure Babylon ist die Gesetzlosigkeit. Und beide werden als Stadt bezeichnet. Einmal sagt er, die eine Stadt ist Neue Jerusalem, nämlich die Gemeinde, und das andere Mal sagt er, die andere Stadt ist Babylon, nämlich die Hure Babylon. Das heißt, das sind Synonyme, die gegenübergestellt werden. Und was mir jetzt ganz wichtig ist bei der ganzen Sache, wenn man das hier erzählt, wir dürfen hier nicht spekulieren, wir müssen einfach mal zur Kenntnis nehmen. Wahrscheinlich, ich sage es mal ausdrücklich, wahrscheinlich sind es drei Dinge. Also was ganz sicher ist, dass die Hure Babylon die Nachahmung der Gemeinde Jesu ist, das ist sicher. Das Zweite, sie wird als Stadt bezeichnen. Das ist die Frage, ist es wörtlich gemeint oder ist es symbolisch gemeint? Wenn es die gleiche Bildersprache ist wie bei der Gemeinde Jesu und der Täuschung, dann ist es symbolisch gemeint. Aber es kann ganz genauso gut eine Doppelprophetie sein. Es gibt in der Bibel teilweise Doppel- und Dreifachprophetien. Man denke nur an Zacharia, der nur so wimmelt von solchen Prophetien. Und es kann ganz genau sein, dass geistlich die Hure, die Nachahmung der Gemeinde Jesu gemeint ist, gleichzeitig eine Stadt, die das alles symbolisiert, was die Hure Babylon, was der antichristliche Weltstaat beinhaltet. Und, das muss man einfach nüchtern sehen, die Bibel sagt hier, es ist letztendlich etwas, das auf dem Staat redet, das wird auch sicher nach außen hin, es nicht vom geistlichen, mystischen Körper her, ein teuflisches Gebilde, sondern es wird eine ganz sicher offizielle Religion sein. Ist gar keine Frage. Wird es auch sein. Aber die Bibel scheint jetzt nicht so, dass sie minutiös sagt, das, sondern sie sagt, die Erkenntnis wird zunehmen. Mit jedem Schritt, wo wir darin sein, vorwärts gehen, wird es klarer werden. Das heißt, wir müssen wiederum das Gleiche tun wie in den letzten prophetischen Dingen. Wir müssen es von der Wurzel her langsam aufarbeiten. Und wenn man jetzt hier in den Text reingeht, dann, ich möchte auch nochmal etwas vorabschicken, und zwar, wir haben ja in der Bildersprache, das was Israel im Körper geschieht, geschieht der Gemeinde im Geist. Wir haben ja letztendlich Israel, das dann von Assyrien in die Gefangenschaft geführt wurde. Israel ist aus dem Alten Testament, war der weltliche Teil von Israel. Das waren die Gottlosen, das war der weltliche Teil. Und der wurde von Assyrien ins Elend geführt. Und der geistliche Teil war Juda, dort wo Jerusalem war, wo der Priesterdienst war. Und der geistliche Teil Juda wurde von Babylon ins Elend geführt. Wenn man das jetzt übersetzt auf die heutige Zeit, dann müsste man sagen, die Welt wird vom antichristlichen Reich, das steht für Assyrien, ins Elend geführt. Und die Gemeinde Jesu wird von Babylon ins Elend geführt. Also das sind so, sagen wir, sehr weitgehende Schattenbilder. Aber man sieht doch, dem gottlosen Israel ist ein anderer Gegner zum Verhängnis geworden, wie dem frommen Israel. Und das, was Juda bedroht hat, war Babylon. Und das ist interessant. Wenn man zum Beispiel nachher, wir müssen in Jeremia 51 rein, da siehst du keinen Unterschied zwischen dem irdischen und dem geistlichen Babylon. Die Bibel unterscheidet teilweise nicht. Und genauso wird der Gemeinde Jesu, diese Hure Babylon, zur Gefahr. Und genauso wird für diese Welt einfach der antichristliche Staat die Schlinge sein. Das wird der Henker sein, der zuzieht. Man weiß heute, dass bestimmte überregionale, gerade mal Weltorganisationen gibt, die zum Beispiel sagen, die Weltbevölkerung ist zu hoch, ideal wäre, wenn sie kleiner wäre. Wenn die Bibel berichtet, dass zweimal ein Weltkrieg geschieht, insgesamt die Hälfte der Menschheit ausgelöscht wurde, dann dürfte das in etwa auch dem Programm entsprechen, das hier in die Hinterköpfe drin ist. Das heißt, wir müssen das alles zusammen sehen. Das ist alles so. Der Humanismus, diese wohlwollende Menschheit, die alles für alles Beste will, die gibt es leider nicht.
Und vor dem Hintergrund, wenn man jetzt die Hure uns so mal ansieht, das Erste, was die Bibel sagt, und zwar, er zeigt im Vers 1, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Und das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. In Offenbarung 17, Vers 15 wird nochmals beschrieben, was Wasser bedeutet. Er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Und bei Sprachen steht in der Regel das Wort für Zungen. Das sind letztendlich, oder ich habe jetzt hier geguckt, was steht, aber auf jeden Fall mit den verschiedenen Sprachen, siehe Babylon, 1. Mose 11, sind letztendlich die Masse der Völker gemeint. Nationen, Völkerschaften und unter Nationen auch die ethische Gruppe. Es muss nicht jeder einen Staat haben. Die Kurden haben bis heute keinen Staat. Und das ist eine typisch ethnische Gruppe. Das würde auch biblisch unter Ethnä fallen, unter die Heiden als Gruppe. Das heißt, hier ist einfach gemeint, die Hure sitzt bei der gesamten Menschheit, bei allen Völkern, bei allen ethnischen Gruppen, bei allen Sprachen. Und das muss man mal nüchtern sehen. Damit ist prophetisch auch etwas klar fixiert, dass letztendlich das antichristliche Reich und das, was hier unter der Bibel, was hier die Bibel unter der Hure versteht, dass das weltweit geschehen wird. Ich habe jetzt wieder gehört, das war mir fremd, ich habe es nicht gewusst, dass scheinbar ganz starke Strukturen, die man hier auf den ersten Blick überhaupt nicht sieht, dass ganz starke Strukturen in Australien scheinbar, also unsere Antipode auf der anderen Ecke. Früher haben wir immer gesagt, du musst nach Neuseeland, du musst in Sicherheit, dort kommt der Antichrist nicht hin, das ist ein Zweit. Das ist Unsinn. Sondern diese globale Struktur, die geht über die ganze Erde. Und das muss uns klar sein. Sie sitzt dort, wo Völker, Scharen, Nationen, Sprache, ethnische Gruppen sind. Das heißt, die Hure Babylon. Das heißt, der religiöse Abfall, von dem reden wir jetzt nicht vom Weltstaat, da kommen wir nachher dazu. Aber die Hure sitzt an allen Völkern, das heißt, der Abfall der Christenheit und diese Bildung einer Weltreligion, einer falschen Gemeinde Jesu Christi, wird den ganzen Erdball wie ein Lauffeuer umgehen. So wie letztendlich der Heilige Geist ausgegossen ist über alles Fleisch, so wird eben dieser falsche Geist ausgegossen werden über alle Völker. Und das ist auch der Grund, warum man so aufpassen muss, wenn man Pfingsten passiert ist, Geistesausgießung und solche Dinge, muss man äußerst vorsichtig sein, weil das ist genau das, was die Bibel beschreibt, dass eben diese Hure Babylon, diese falsche religiöse Bewegung, der ganze Erdball umrunden wird. Mit einer rasenden Geschwindigkeit. Und auf jeden Fall, die Bibel stellt einmal fest, die Hure Babylon sitzt an vielen Völkern. Und damit kann es keine Stadt allein sein. Das ist schon mal ganz klar. Es gibt keine Stadt, die überall sitzt. Sondern damit siehst du, muss es eine Bewegung sein. Und damit hast du, nach meiner tiefsten Überzeugung, hast du den Gegenpol zu der Gemeinde Jesu, eine weltweite Organisation, diese ganze Erdball umspannt, die mystisch ist, die hinter der Kulisse, die geistlich ist, die aber letztendlich, sagen wir, eine Nachäffung der Gemeinde Jesu ist und die letztendlich etwas tut. Und das steht letztendlich in Vers 2, wir lesen gleich Jeremia 51 noch. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und diese Hure wird letztendlich die ganze Erde verseuchen. Die ganze. Absolut. Und damit hast du auf jeden Fall praktisch die geistliche, dämonische, teuflische Endzeitreligion oder Endzeitkirche der antichristlichen Zeit hast hier. Und wir werden nachher sehen, wo die überall herkommt. Ich lese mal Jeremia 51, Vers 13. Hier wird jetzt einfach Babylon herausgegriffen. Die du an großen Wassern wohnst, sagt hier prophetisch aus Alte Testament, und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes ist voll. Das heißt, es wird nicht das sein, was die Gemeinde Jesu auszeichnet, ein kleiner verachteter Haufen, der mit der Macht dieser Welt und mit dem Reichtum dieser Welt nichts zu tun hat, sondern der eher ich sage mal, im Hintergrund läuft, sondern es wird etwas Prunkvolles sein, das auch Reichtum hat, das Macht hat, das Einfluss hat, weil es da ist. Wenn man dann Kapitel 2 sieht, das ist dieses, was die Bibel unter Unzucht versteht, das ist ein griechisches Wort, das heißt Pornoia. Und das hat der Elberfelder zum Beispiel mit Hurerei übersetzt. Hurerei ist zu einseitig. Also, sag mal, man muss hier sehen, Unzucht bedeutet jede Form von illegitimer Sexualität im Irdischen. Und im Geistlichen ist damit geistliche Hurerei gemeint. Das heißt, geistliche Unsittlichkeit. Also Dinge, die Gott reizet. Also schlimme Dinge, die letztendlich von dieser, ich sag mal, falsche Religion gebracht werden. Und das sagt ganz klar, der Wein dieser Unzucht wird praktisch alle, die auf Erden bewohnen, trunken machen. Das heißt, sie wird mit ihrer Seuche die ganze Erde verseuchen. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott wird sie richten. Das sehen wir dann in Offenbarung 18. Er wird sie richten. Es muss uns klar sein, wenn wir das sehen, was sich hier zusammenbraut, dann muss man als Gläubiger sich bewusst sein, Gott wird sie richten. Das heißt, es ist nur eine Übergangsphase. Und es ist natürlich so, ich bin immer mehr überzeugt, dass wir letztendlich da nicht ungeschoren davonkommen. Wir werden Berührungspunkte haben. Also wenn ich das sehe, wie der Staat es sieht, auch die Diskussion, was ist eine Sekte, auch die Diskussion, was ist ein Fundamentalist, also sagen wir, was für unsere Väter und für die Gläubigen auch in Deutschland Jahrhunderte glasklar war und das heute vertritt, bist du bereits abgestempelt. Also radikal abgestempelt. Wenn ich Idea Spektrum lese oder auch die normale Tageszeitung, was hier normales Glaubensgut bedeutet, sobald du glaubst, dass die Bibel stimmt, bist du fundamentalistisch erledigt. Und wenn du wohl siehst, was die Sektebeauftragte sagt, was sie beunruhigt. Ich habe jetzt einen Artikel aus dem Stern, hat mir jemand zugeschanzt. Und in dem Artikel wird beschrieben, wie eine Gruppe, die ich nicht toleriere, die Norweger, wenn ich es richtig weiß, ist das der frühere halbpfingstliche Prediger Aslaksen gewesen. Auf jeden Fall, die hat da oben eigentlich so ein Zentrum, haben sie gekauft und hat der Bundespräsident benutzt, der hat eigentlich, hat die da aufgepasst, hat unterschrieben. Also es war interessant. Aber was, wenn du dann siehst, wo die Bedenken haben, also die haben zum Beispiel die Bedenken, dass die biblische Ordnung eingehalten wird. Die hatte die Bedenken der Rolle der Frau. Die hat lauter Bedenken, wo ich sagen muss, das vertritt jede biblische Gemeinde. Nicht alles, da hat es Teile, die auch extrem waren. Aber im Prinzip ist es das biblische Gedankengut. Wir müssen uns langsam damit auseinandersetzen. Der Rudolf hat einmal zu mir gesagt, vor ein paar Monaten, zuerst habe ich noch gelacht. Ich lache nicht mehr. Hat er mal zu mir gesagt, Karl Hermann, wir sind in einer Situation, wenn das so weitergeht, werden wir Minderheitenschutz für uns beantragen müssen. Wir nähern uns dieser Situation, das muss man sich einfach bewusst sein. Das heißt, der weiße Reiter, der Siegeszug des Antichristen galoppiert in einer ungeahnten Weise. Das heißt, das antichristliche Gedankengut geht über diesen Erdball. Jesaja 23. Tyrus, der König von Tyrus ist ein Bild für den Teufel oder den Antichristen. Das heißt, wenn wir hier jetzt dieses Wesen sieht, dann sagt hier Kapitel 23, Vers 8, wer hat solches über Tyrus beschlossen, die Kronenspenderin, deren Kaufleute Fürsten, deren Händler die vornehmsten der Welt waren. Und jetzt müssen wir einfach einmal ganz nüchtern sehen. Die Kronenspender sind letztendlich die Macht, die auch die Politiker und alle steuern, das ist das, was dahinter steckt. Das ist nicht das Vordergründige, was wir sehen. Sondern es läuft hinterrum. Da gibt es Machtstrukturen, die ganz anders geartet sind. Und hier geht es darum, es gibt sowas wie eine Kronenspende, wo man hinter der Kulisse das alles initiiert. Und das Nächste, was hier das sagt, Vers 3, dort heißt es, sie war der Markt der Nationen, Tyrus. Tyrus des Antichristlichen, es war der Markt der Nationen. Das heißt, wir werden beherrscht. Einer der Führenden, die zu dieser Hochfinanzszene gehören, der hat wörtlich gesagt, wenn ich das Geld beherrsche, ich habe das Zitat wörtlich da rein, wenn ich das Geld beherrsche, also die Finanzen, oder gesagt, ich mir ist völlig wurscht, wer welche Gesetze macht, interessiert mich überhaupt nicht. Weil ich nämlich die, die die Gesetze machen, kontrolliere. Das ist schon mal von letzter Bedeutung. Und ich möchte nochmals etwas betonen. Die Alten wissen das noch. Mifa-Wechsel, wie hat es geheißen? Mifa, denke ich. Es gab im Dritten Reich viele Leute, die auch auf der Regierungsbank beim Hitler saßen. Und da sind etliche gehängt worden in die Nürnberger Prozesse. Manche sind ins Gefängnis gekommen. Aber es gab einen Finanzminister, der hat Hjalmar Schacht geheißen. Und der ist zum Beispiel nicht mit der Uniform der SA oder SS auf der Regierungsbühne geguckt, sondern der ist mit der Meloni da geguckt. Und dieser Mann ist nach dem Krieg eigentlich, der ist komischerweise nicht verurteilt worden, dem hat man keinen Prozess gemacht, sondern dieser Mann ist nach dem Krieg, ganz einfach, und der war ein Weltmeister in der Finanzierung des Dritten Reiches, der ist nach dem Krieg einfach verschwunden. Der war einfach weg. Und mit einem Schlag war er wieder da, als Vertreter der Amerikaner, hat glaubt der Youngblood, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er durchgesetzt. Unfassbar. Und da siehst du, dass hinter der Kulisse da Strukturen sind, wo du nicht einmal dran denkst. Und die Bibel redet hier von einer Kronenspenderin. Das heißt, Tyrus, das Antichristliche, steuert unter anderem über Wirtschaftsmacht. Hinter der Kulisse, wer die Krone kriegt. Und das ist der Markt der Nationen. Das heißt, sogar zum Handel. Welthandel. Und ich sag's immer ganz einfach. Jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient hat. Und was ist der Todfeind der Gemeinde Jesu? Bin ich tief überzeugt. Materialismus. Der Todfeind der Gemeinde Jesu ist der Wohlstand. Im Endeffekt. Ist viel gefährlicher wie Verfolgung. Verfolgung ist nicht gefährlich. Weil bei Verfolgung sind die Fronten klar. Aber der Wohlstand weicht auf. Und über den Wohlstand geht auch diese antichristliche Linie. Das muss uns klar sein. Wenn man weitergeht. Es heißt hier, die Erde wird trunken vom Wein der Unzucht. Ich gehe nochmal in Jeremia 25, Vers 15 rein. Bitte? Denn also sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir: Nimm diesen Kelch voll Glutwein, das ist dieser Kelch, den die Hure hat, aus meiner Hand. Und trinke damit alle Völker, zu welchen ich dich sende, dass sie trinken und taumeln und voll werden von dem Schwert, das ich unter sie sende. Und hier haben wir einfach eine Tatsache. Dieser Becher, den Gott der Hure letztendlich gibt, ist ein Stück Gericht. Und jetzt kommen wir wieder zu dem. Was muss ich als Gläubiger tun, dass ich in dieser antichristlichen Zeit überlebe? Das ist ja für uns Entscheidende. Wisst ihr, wir können heute Abend jede Erkenntnis über Offenbarung herauskriegen und können menschlich versagen in dieser Zeit. Und es geht darum, dass wir nicht versagen. Das heißt, wir müssen es einfach nüchtern sehen. Auch Gott, das kommt hinterher ganz klar raus, dieser Zehn-Staaten-Bund ist eigentlich gar kein Bund. Ich erkläre nachher, was das ist. Dieser Zehn-Staaten, dieses Gebilde aus diesen zehn Königen, wird ja so lange die Hure tragen und wird sie dann vernichten, wie es zum Plan Gottes gehört. Das heißt, letztendlich gehört es alles zum Heilsplan und zum Strafgerichtsplan Gottes. Und was mit mir passiert, was mit dir passiert, hat nur zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott zu tun. Das heißt, das Entscheidende in dieser ganzen Zeit, wo sich das alles zusammenbraut, ist mein persönliches Verhältnis zu Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. So wie wir vor Gott stehen, so werden wir durchgehen. Das muss klar sein. Wenn man das hier mal sieht, dann sieht man, dieser Becher wurde von Gott gegeben. Gott gibt Gräuelbecher. Das musste nicht immer Babylon sein, das waren manchmal andere Völker. Aber Gott gibt einen Becher und dieser Becher führt dazu, dass Völker trunken werden, dass sie übermütig werden, dass ihnen zu wohl wird, dass sie Götzendienst treiben und dann richtet er sie. Das heißt, er gibt sie dahin, ganz gezielt. Jetzt können wir Deutsche mal langsam anfangen, mir die Handbremse zu ziehen, weil wir sind auf dem besten Weg, dort reinzulaufen. Auf dem allerbesten Weg. Jeremia 51, Vers 7. Mir ist es einfach wichtig, dass man jetzt nicht denkt, die Hure Babylon hat einen Becher und die trinkt jetzt die ganze Völker und das ist das Böse von Babylon. Natürlich ist das das Böse von Babylon, aber Gott lässt es gezielt als Gericht für die Gottlose zu. Das heißt, Gott macht die trunken mit diesem Becher. Und aus dem Grund müssen wir Gläubige besonders aufpassen, dass wir eben nicht trunken werden, sondern dass wir nüchtern bleiben. Das ist in der Endzeit eine ganz eiskalte Forderung der Bibel, dass wir nüchtern bleiben. Und was sagt die Bibel? Seid nüchtern, und sündiget nicht. Das hat mit Sünde zu tun. Jeremia 51, 7. Babel. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Erde trunken machte. Die Völker haben von ihrem Wein getrunken, darum sind die Völker toll geworden. Das Völkermeer rast, weil Gott als Gericht über die gottlosen Menschen, die ihm ins Angesicht lästern, praktisch dieser Hure den Becher zulässt. Und Gott lässt es ganz gezielt zu als Strafe, dass die Völker von diesem Becher trinken. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir sind durch Jesu Blut bewahrt vom Gericht und wir wollen doch von diesem Becher nicht trinken. Wir wollen auch nicht berauscht werden. Wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Das heißt, die Gemeinde muss sich mehr denn je absondern, muss mehr denn je heilig bleiben, mehr denn je rein, muss sich mehr denn je zurückziehen, absondern, abgrenzen, einen klaren Weg gehen. Weil die Welt hat keine Chance. Das müssen wir uns nüchtern vergegenwärtigen. Sie hat keine Chance. Langfristig hat sie keine Chance. Wenn wir uns Nahum 3, Vers 4 angucken, Ninive ist ein Beispiel davon. Um der großen Unzucht willen der Buhlerin, der anmutigen Zaubermeisterin, welche Völker mit ihrer Unzucht berückte und ganze Geschlechter mit ihrer Zauberei. Das ist Ninive ein Bild davon. Und genau das ist das, was die Hure tut. Und zwar, sie ist letztendlich voll dieser Unzucht, das ist dieser Becher, das ist dieser Götzendienst, den sie einschenkt. Zum Zweiten ist sie eine Buhlerin, das war das Wort für die Kultprostituierte. Das müssen wir einfach sehen, das ist gewerbsmäßig abgelaufen, und zwar brutal. Und er sagt, gleichzeitig war sie anmutig, es hat den Leuten gefallen. Sie war eine Zaubermeisterin. Das heißt, da geht es um Okkultismus, da geht es um Magie, da geht es um wirklich okkulte Linie, welche Völker mit ihrer Unzucht berückte und ganze Geschlechter mit ihrer Zauberei. Müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Ich wollte nicht gucken. Ich wollte wirklich nicht gucken, wie Regierungsentscheidungen hinter der Kulisse fallen. Ich will sie gar nicht wissen. Was denkt ihr, was da abgeht? Ich habe jetzt wieder mitgekriegt, wie ein führender Politiker, in Wirklichkeit einer der bekanntesten Satanisten ist, habe ich gar nicht gewusst. Wo du sagen musst, Schock. Und ich denke, man muss hier ganz nüchtern und sich bewusst sein, Gott lässt zu, dass hier über eine Linie, die vielleicht geistlich gar nicht so schlimm aussieht, das, was den Leuten sogar gefällt, langsam die Völker immer mehr in die geistliche Hurerei reingehen. Das heißt, sie werden immer antigöttlicher. Da gehört das ganze Gebiet der Sexualität dazu, da gehört das ganze Gebiet dazu, dass man Okkultismus treibt und es geht immer Hand in Hand, das sind siamesische Zwillinge, dass man Gottes Angesicht lästert, letztendlich über Okkultlinie und dass man Gott reizt. Das passiert hier. Und es kommt alles, und das ist das Interessante, nicht vom antichristlichen Weltstaat im Endeffekt, es kommt von Babylon, es kommt von der Hure, es kommt von der religiösen Ecke und das ist das Verrückte. Vers 3. Er brachte mich dem Geist in eine Wüste. Und wieder im Alten Testament nachseht, wo diese Begriffe teilweise definiert werden. Jesaja 21, Vers 1. Und zwar, da sagt die Bibel ganz einfach, Weissagung über die Meereswüste. Das Meer, das Völkermeer, ist im Prinzip geistlich gesehen eine Wüste. Und in dieser Wüste, an den vielen Wassern, dort sitzt die Hure. Das muss man einfach sehen. Und wo sitzt sie? Vers 3b, sie sitzt auf einem scharlachroten Tier. Nämlich auf dem antichristlichen Weltstaat, haben wir gesehen in Offenbarung 13. Sie sitzt auf dem antichristlichen Welteinheitsstaat. Jetzt haben wir natürlich spekuliert, haben wir gesagt, Scharlachrot, die Farbe der Bischöfe Roms mit einer scharlachroten Robe. Ein genialer Gedanke, aber stimmt wahrscheinlich nicht, weil das Tier ist scharlachrot. Dann haben wir gesagt, der Kommunismus. Also ich habe das bisher absolut abgelehnt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ist denn mit dem Tier? Das war, nicht mehr ist und wieder sein wird. Könnte sein. Scharlachrote Tier. Will ich nicht ausschließen. Sowohl Kommunismus wie Kapitalismus ist ein Gebilde dieser Mächte hinter den Politikern. Die gibt es gar nicht. Es gibt keine kommunistische und keine kapitalistische, ich sage es mal vorsichtig, Konfrontation. Das haben wir jetzt gesehen. Die kann man ruckzuck mit einem Round Table, mit einem runden Tisch. Und wo das herkommt, wissen alle Insider, kannst du das beenden. Das heißt, hier haben wir etwas, und zwar, sie sagt auf dem scharlachrote Tier. Und scharlachrot ist Jesaja 1,18, wenn eure Sünde so rot sind wie Scharlach. Das heißt, aus meiner Sicht ist mit dem Rot zuerst schon mal ganz einfach andeutet, es ist eine Welt, die vollkommen in der Sünde aufgeht. Das Tier wird scharlachrot sein. Es wird vollständig von der Sünde verseucht sein. Das heißt, dieser Becher der Hure Babylon bewirkt, dass tatsächlich die gesamte Weltbevölkerung durch die Medien immer mehr versaut, durchs Internet, durch, ich sage mal, Satellitenprogramme, durch alles Mögliche, immer mehr zersetzt wird von der Sünde. Und das wird weltweit über die ganze Erde gehen. Und dort sitzt sie. Das heißt, die Hure ist im Gegensatz zu der Braut, zu der Gemeinde Jesu Christi, die jungfräulich ist, die sich von der Sünde absondert, die weggeht. Sie sitzt da mitten drin, sie macht mit. Ich werde nie vergessen, der Kirchentag, ich denke, es war 95 in München. Dort sind Dinge passiert, wo meine ungläubige, gottlose Kollegen wahrscheinlich einen Brechreiz oder einen Würgkrampf kriegen würden, was die Gläubigen getan haben auf diesem Kirchentag. Also gläubige Erführungszeichen. Jedes Perverse und ich sage mal Unsittliche, was es gibt auf dieser Erde, ist dort abgelaufen. Das kann man sich nicht vorstellen. Auf dem Höhepunkt war es dann so weit, dass nur eine koreanische Pfarrerin praktische spiritistische Sitzung gemacht hat und praktisch Dämonen angerufen hat. Das war noch der Höhepunkt. Das heißt, wir müssen es einfach uns ganz nüchtern vergegenwärtigen. Sie sitzt auf dem antichristlichen Weltstaat und sie hat die ganze Erde versaut. Diese Welteinheitsreligion hat die ganze Erde kaputt gemacht und ihr letztendlich, dort sitzt sie drauf. Sie ist nicht distanziert. Sie ist nicht das moralische Gewissen. Sie sagt nicht, das ist Sünde, jenes ist Sünde, sondern es ist einfach, sie gibt praktisch ihr Ja und Amen, ihren Segen zu dieser Teufelei. Das muss uns klar sein. Geschwister, ist es normal, dass jede zweite Ehe geschieht ist? Die Menschen sind immer gleich gewesen, die waren früher gleich schlimm. Aber warum denn jetzt ausgerechnet? Warum kommt jetzt ein Welteinheitsstaat? Warum kommt jetzt eine Weltpolizei? Warum wird jetzt jede zweite Ehe geschieden? Warum kommt jetzt die ganze Schule? Jetzt kommt alles, das ist wie eine geballte Ladung, die sich jetzt erfüllt. Wo man langsam Familie, Ehen, alles zerstört. Warum? Unfassbar, dass das zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe war. Ausgeschlossen früher. Das ist einfach, muss es einfach sein, das ist eine Entwicklung, ein Prozess, der immer rasender wird. Und das hat mit dem zu tun. Das heißt, die Hure und das Tier sind vom Sünderverständnis her. Das ist das Entscheidende. Gleich. Du musst nur gucken, wo die Gemeinde Jesu ist und du wirst es sofort erkennen am Sündenverständnis. So wie wir die Sünde kennen, von der Bibel her, und wie wir die Sünde kennen, von unseren Vätern, von unserer Vergangenheit, von unserem Gewissen her, so ist Sünde. Und die Hure wird beginnen, der Welt zu sagen, es ist alles keine Sünde. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ob das Abtreibung ist, ob das irgendwie Euthanasie ist, egal was es ist alles keine Sünde mehr. Und das ist das, was hier durch die Hure geschehen wird. Und sie sitzt dort letztendlich, wo das auf dem Höhepunkt geschieht, auf diesem Weltstaat. Wenn man hier das jetzt nochmal anguckt, sie wird hier erklärt in Vers 3, und zwar es heißt, sie hat hier Name voll Lästerung und 7 Köpfe und 10 Hörner. Wenn ihr in Ruhe mal Sacharja 5 nachlässt, 6 bis 11, dann werdet ihr sehen, die Bibel beschreibt, praktisch, ich lese es, ich denke, es ist eine wichtige Sache, sie beschreibt das Ganze als ein Geheimnis. Und das muss uns klar sein, es ist nicht offensichtlich. Da steht ja Babylon, das Geheimnis,
dieser Hure, das ist ein Geheimnis, du siehst es nicht. Die kommen doch nicht und sagen, jetzt machen wir den Welteinheitsstaat, jetzt schaffen wir die Familie ab, da wird doch jeder hellhörig werden. Jetzt machen wir Folgendes, wir machen Weltpolizei, das geschieht ganz langsam. Sie sagen nicht, wir schaffen die Ehe ab, sie sagen nicht, wir schaffen die Familie ab, sondern es kommt ganz langsam. Es kommt schleichend. Und darum ist es auch ein Geheimnis, weil es viele gar nicht erkennen. Sacharja 5, 6 bis 11. Das ist ein Epha, das da hervorkommt. Das war so ein Behälter. Und da fügt sie hinzu, das ist ihre Verschuldung im ganzen Land. Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von Blei und ein Weib saß drinnen im Epha. Da sprach er, das ist die Bosheit. Jetzt heißt es Vers 11. Er antwortet mir, ihm ein Haus zu bauen im Lande Sinia, damit es dort hingesetzt werde und an seinem Ort bleibe. Und das Land Sinia ist Babylon, lässt 1. Mose 11. Sinia ist Babylon. Das heißt, die Bosheit, da wird etwas geschehen von einer ungeheuren Bösartigkeit und von einer ungeheuren Bosheit. Und die Hure, die auf dem Tier sitzt, wird das alles segnen. Sie wird es sanktionieren. Sie wird zu allem nicht bloß Ja und Amen sagen, sondern wird es sogar noch segnen. Das müssen wir uns bewusst sein. Das kommt auf uns zu und wir werden immer mehr in die Ecke gestellt werden. Und von uns wird der Mut gefordert werden, Nein zu sagen und der klare geistliche Weg zu gehen des Evangeliums. Wir müssen aufpassen, dieser Trickgeist steckt an. Das machst du gar nicht, das geht so langsam schleichend. Wenn wir dann gucken, Vers 4 wieder von der Offenbarung. Es heißt hier von der Hure, sie war bekleidet in Purpur, Scharlach, übergoldet mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln, der Unreinigkeit und ihrer Unzucht. Und jetzt siehst du einfach Prunk. Und die Bibel sagt, Babylon war immer Prunk. Jeremia 51, Vers 7. Und zwar, man muss das einfach sehen, Jeremia 51 ist das große Kapitel, das sich mit Babylon als Ganzem auseinandersetzt. Und dort heißt es, Babel war ein goldener Becher. Also es war ein goldener Becher. Es war Prunk. Es ist genau so, wie es hier in der Offenbarung geschrieben steht. Es ist ein goldener Becher. Und zwar voll Edelsteinen mit Sardis, Topaz, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Rubin, Smaragd, warst du begleitet und so weiter. Das heißt, wir müssen das einfach sehen. Der Teufel ahmt diese Anbetung, die er ja stehlen wollte im Himmel. Er ahmt diese himmlischen Dinge nach und aus dem Grund ist die Hure voll Prunk. Die Gemeinde Jesu ist einfach. Aber die Hure ist voll Prunk. Ich war im Kölner Dom und ich gucke, was sowas normal nicht, da interessiert mich weniger. Aber ich habe mir extra die Schatzkammer angeguckt. Oder die Hirtenstäbe der Bischöfe sich. Da wirst du blass. Da muss man gucken, was das für ein Prunk ist. Das ist unbeschreiblich. Diamanten, Smaragde, Gold. Also, wenn du überlegst, der Jesus hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Die Apostel sind rumkreist. Unter Lebensgefahr. Und dann siehst du das brutal. Wir haben gesehen, dieser goldene Becher. Und jetzt heißt es hier in Vers 4, und ich denke, das ist wieder interessant. Dieser Becher war in ihrer Hand und dann springt sie 5 und heißt, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und zwar, das war so, dass in Rom letztendlich die Hure solche Stirnbänder hat. Das sind lauter Bilder aus der Antike und die Leute, die das gelesen haben, so selbst Paulus, die haben gewusst, was da geschrieben stand. Da stand der Name, letztendlich steht hier drauf, dass du genau weißt, mit wem du es zu tun hast. Ich lese dazu 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Und zwar, das müssen wir einfach nüchtern sehen. Es geht hier letztendlich darum, dass die Bibel sagt, es ist ein Geheimnis. Also sie zeigt es auf der Stirn. Zeigt deutlich an. Der hohe Priester in Israel hatte auch ein Stirnband. Da stand aber drauf, heilig dem Herrn. Auf dem Stirnband steht nicht heilig dem Herrn drauf, sondern da steht drauf, Geheimnis. Ah, es ist verdeckt. Das muss uns klar sein. Die Hure Babylon wird nie sagen, ich bin die Hure Babylon, sonst läuft alles verdeckt da. Ist alles geheim. Wisst ihr, was Okkult heißt? Okkult heißt nur verdeckt, versteckt. Das Wort Okkult haben wir umgesetzt, haben gesagt, ist alles Teuflische. In Wirklichkeit ist es bloß geheim verdeckt.
Das heißt, wir haben hier ein Geheimnis, ein okkultes Geheimnis, ein verdecktes Geheimnis, das niemand sieht. Es läuft still, heimlich ab. Jetzt sagt er, Babylon, die Große. Und das ist das Nächste. Sie kommt an die Macht. Und ihr müsst das heute sehen. In der Christenheit ist eine ungeheure Machtfülle im Anwachsen zur Zeit. Einfluss, wie es noch nie war. Das muss man ganz nüchtern sehen. Die Mutter der Huren. Das heißt, dieser Götzendienst, den sie betreibt, ist genau das, was die Bibel vorher in der Bibelstelle von Tyrus, Bild des Antichristen, Bild des Teufels, beschreibt. Das heißt, die geistliche Hurerei geht immer gleich. Aber wenn ihr die geistliche Hurerei seht, von Anfang an, und ihr studiert Babylon, da gibt es ein berühmtes Buch, das ins Deutsche übersetzt wurde, Die zwei Babylon, The Two Babylons von Hislop, dann siehst du, wie eigentlich alles, was sich in der klassischen Religion abspielt, was sich im Katholizismus manifestiert hat, letztendlich aus den Mysteriokulten der Antike kommt. Da gehört die Beichte, die Ohrenbeichte zum Beispiel dazu. Da gehört die Tonsur der Mönche dazu. Das kannst du unendlich ausweiten, was hier passiert. Das heißt, es ist ein Prinzip, wo man sagt, die ganze Hurerei basiert auf dem Gleichen. Also geistlicher Götzendienst basiert immer auf dem Gleichen. Wenn ihr Altes Testament lest, wenn der Tammuz letztendlich beweint wurde, diese Götzenkulte, das ist alles das, was heute läuft. Da gehört ganz massiv natürlich dazu, Dalai Lama, dass zum Beispiel ein Mann wie der Dalai Lama hoffähig ist. Das ist eine Schande, wir haben früher die Leute missioniert, heute kommen die und missionieren uns im Westen. Brutal, Buddhismus wird hoffähig. Ich habe heute wieder in der Zeitung ein Bild gesehen, da sitzt eine Frau da und meditiert und da wird beschrieben Buddhismus. Buddhismus, Hinduismus, offener Okkultismus, kommt alles. Ich war vor kurzem im Zug, war Satanisten, junge Leute, ist sowas Brutales. Das müssen wir sehen, das ist alles normal. Das heißt, diese Mutter der Hure, da passiert immer das Gleiche, was von Babylon, vom Ur-Babylon her, von Nimrod her, was praktisch durch die ganze Bibel als Götzendienst durchgeht. Und das wird der Gräuel sein, der die Erde so verdirbt, dass Gott sie richten muss. Das heißt, die ganze Erde wird wie mit einem Sauerteig von diesem Gräuel zersäuert. Und zwar, dass der Sauerteig richtig aufgeht und sich aufbläht und diesen Teig der Masse, der Menschen voll zersäuert, dazu sorgt da und die Hure, indem sie ihren Becher reingießt. Aber in Wirklichkeit ist es im Endeffekt das Gericht Gottes und ist etwas zwischen Gott und uns. Und wir Gläubige müssen jetzt mehr denn je uns von diesen Gräueln, von diesen Dingen absondern, und zwar radikal. Und zwar nicht bloß auf der Ebene des Persönlichen, sondern wir müssen uns auch absondern auf der Ebene der Gemeinde. Das heißt, wir müssen von diesen Dingen weggehen. Einfach weggehen. Wisst ihr, ich sage es euch ganz ehrlich, wenn dann zum Beispiel manche Brüder keine Hemmungen haben, Liederbücher zu drucken, unsere Lieder, die wir haben, hinter drucken wir einfach nochmal 200 Lieder rein, macht dann die Charismatik und alles Mögliche rein. Dann muss ich sagen, das ist für mich auch ein Stück Hure Babylon, das gehört weg. Wenn man dann den Mut nicht mehr hat, die rauszuschneiden, dann kann ich nicht helfen. Das heißt, man muss einfach den Mut haben, notfalls außer Seite zu sein, notfalls isoliert zu sein, mit dem nichts zu tun zu haben. Muss einfach weg. Und guckt, Allianz, man sagt immer Allianz. Warum gehen wir nicht zur Allianz? Ja, ist einfach. Die Bibel sagt, es gibt in bestimmte Dinge keine Vermischung. 2. Korinther. 6, Vers 14 folgende. Und wir dürfen uns mit bestimmten Dingen nicht vermischen. Übrigens, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, die Evangelische Allianz ist in einer Freimaurerloge in London gegründet worden. Das weiß fast niemand. Wenn du die Dokumente liest, da steht immer bloß, dass in London gegründet wurde. Weil man muss halt die richtigen Dokumente haben, dass sie wo sie gegründet wurde. Das darf man nicht vergessen. Hinter der Kulisse läuft da Sache ab, das vielleicht besser ist, wenn wir es gar nicht wissen. Gut. Haben wir ja vorher gesehen, sie ist die Mutter dieser Gräuel, sie ist die Wurzel. Dann Vers 6, sie ist trunken vom Blut der Heiligen, vom Blut der Zeuge Jesu. Und jetzt muss man sagen, sagt er, ich verwunderte mich, dass sie wieder kam. Also war sie schon mal da. Jetzt muss man mal ganz nüchtern sagen, die Hure, die in der Vergangenheit trunken vom Blut der Heiligen war, war der Katholizismus. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich habe hier ein paar Bücher mitgebracht, ich möchte es nicht auf die Spitze treiben, aber wenn du das liest, ich möchte euch nur ein paar Auszüge rauslesen, und das Interessante ist, die Autoren stehen der katholischen Kirche sehr nahe. Ich habe ausdrücklich keine Bücher von Gegnern, sondern es sind Eigendarstellungen. Das ist der Peter de Rosa, der hat zur Universität der Gregoriana in Rom gehört.
Und das zweite ist der Walter Nick, der ja so mystischer Mensch ist, der auch eher zu Rom tendiert als sagen wir, zur Gemeinde Jesu. Und zwar, da heißt es, die Kirche begann die Ketzer. Und nach Verständnis der katholischen Kirche sind wir Ketzer. Nach Möglichkeit auszurotten. Furchtbare Verfolgungen musste zum Beispiel, hier sind es die Waldenser, die waldensische Bewegung über sich ergehen lassen. Und zwar, es waren blutige Verfolgungen. Und er schreibt jetzt, welche diese Christen von den anderen Christen zugefügt wurden. Und ihre Geschichte zu einem wahrhaft christlichen Heldendrama machten. Und so weiter. Gell? Also er erkennt es nicht. Gell? Der Mann ist selber relativ verblendet. Aber jetzt beschreibt er hier, letztendlich, ich lese jetzt einfach mal ein paar Szenen. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum ich das Lied Großer Gott, wir loben dich nicht singe. Warum ich es am liebsten aus dem Gesangbuch rausschneiden würde. Wenn ich jemanden finde, der mir hilft, schneiden wir es raus, jederzeit. Wenn ihr das gelesen habt, wisst ihr warum. Und zwar, hier wird beschrieben die schwere Schulter Christenheit, Inquisition, wo Ketzer ausgerottet wurden. Und das, dann versteht man, trunken vom Blut der Heiligen. Dort heißt es, als Inquisitionsmittel trat die Folter erstmals unter Papst Innozenz IV. In Anwendung. Der den Gebrauch auch gleich kanonisch regelte, es wurde sofort zum Kirchengesetz. Die Folter ersparte die Mühe und die Unkosten einer langen Gefangenschaft und so weiter. Während der Tortur wurde die Folter, das heißt in dem Fall die Folterwerkzeuge, mehrmals mit Weihwasser besprengt. Und da wird beschrieben, was da passiert. Er sagt hier, zahllos waren die entsetzlichen Mittel, welche bei der Prozedur in Anwendung kamen, um die alle nur der Zweck verfolgten, das Opfer zu zermürben und zur Strecke zu bringen. Auch die Fülle der Folterwerkzeuge war zuerst ungewöhnlich, war zuerst gewöhnlich, der Daumenstock, dann die Finger in Schraube, bis das Blut herausspritzte und die Glieder zerquetscht wurden. Da kommt die zweite Stufe, wo es radikaler wird. Der Angeklagte konnte auch auf einen eisernen Matterstuhl gesetzt werden, der mit spitzen Nägeln übersät war und von unten glühend geheizt wurde. Auch traten auch die Beinstöcke in Funktion, welche die Schienbeine zerdrückten. Beliebt war ferner das Ausrenken der Glieder auf der Leiter mit dem gespickten Hasen oder durch den spanischen Stiefel. Bei verstockten und rückfälligen Ketzern gab es nur eine Strafe, die lautete auf Tod durch Verbrennen bei lebendigem Leib. Es wird dann natürlich erklärt, warum das so ist. Und dann heißt es, diese Bestrafung der Ketzer setzte sich allmählich in der gesamten Christenheit durch, da die päpstlichen Statuten von 1230 an überall den Feuertod verlangten. Die Hure ist trunken, sie hat den Feuertod verlangt, sie hat die Gläubiger mit Stumpf und Stiel versucht aus. Zu rotten. Jetzt sagt sogar dieser Mann, der ja denen nahe steht, als Urheberin des Gebotes kann die Kirche jedoch von der Verantwortlichkeit aller Ketzerverbrennungen nicht freigesprochen werden. Dieses Blut bleibt für alle Zeiten an ihr kleben. Die Kirche betrachtete die Verbrennung der Ketzer als eine verdienstliche Tat und gewährte sogar allen, die Holz für den Scheiterhaufen herbeitrugen, einen vollkommenen Ablass. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist die Hure. Aber jetzt kommen wir zu was ganz Bösartigem. Wenn die wieder in der Form an die Macht kommt durch das Tier und diese Dinge getan hat, dann steht uns nur was bevor, wo das, was hier beschrieben steht, relativ harmlos war. Dann heißt es, meistens stimmten die umstehenden Gläubigen, das sind die, die einen vollkommenen Ablass bekommen haben, die wahrscheinlich nur das Holz hertragen haben, um wahrhaftige Gläubige bei lebendigem Leib zu verbrennen, stimmten diese Gläubigen das Lied an, großer Gott, wir loben dich. Das heißt, das Lied hat sich gesungen, wenn sie unsere Geschwister verbrennt hattet. Jetzt beschreibt er, sagt, es bedarf keiner ausführlichen Schilderung der Schmerzensschreie der Gefolterten, des Todesröchelns der Gemordeten und des Wehklagens der Hinterbliebenen, die ohnehin alle Einbildungskraft übersteigt. Und dann beschreibt er die verkohlte Überreste, dass das fast schlecht wird. Die von der norwegischen Schriftstellerin Sigrid Undset vorgebrachte Verteidigung der Inquisition, dass die Kirche mit dieser Grausamkeit nicht anders getan habe, als was sie jederzeit bereit war, von den Gegnern selber zu erdulden, sagt sogar der, ist eine Apologie des Teufels, die sich ein Christ nicht leisten kann. Er redet dann vom größten Sündenfall der Gemeinde Jesu.
Es wurde dadurch eine Gesinnung von Grausamkeit und der Härte verbreitet, die durch alle salbungsvolle Predigen nicht wieder gut gemacht werden kann. Da die Lust an der Qual seiner Mitmenschen eine ihrer geheimen Triebfedern war, hatte die Inquisition eine Verbreitung des Sadismus zur Folge. Die krankhafte Befriedigung, seine Mitmenschen sich in Schmerzen winden zu sehen, kann einem Inquisitor wie Konrad von Marburg nicht übersehen werden. Der Sadismus ist eine ansteckende Krankheit, die schließlich auch die Bevölkerung erfasste. Wohl hat sich das christliche Volk zuerst gegen die Einführung gewehrt, aber dann ging's los. Und das nennt man Autodafé, wenn sie diese Leute verbrennt haben. Und dann kommt noch ein Mann wie ein Theodor Hecker und sagt, dass die Ketzerverbrennung ein feuriger Akt der Liebe war. Und dann hast du im Prinzip in Reinkultur, was pure Babylon ist. Das heißt, es gibt in der Kirchengeschichte, ich habe jetzt bloß Szene gelesen, ich könnte euch stundenlang aus den Büchern vorlesen, was da abgelaufen ist, aber es ging zurück. Man muss das einfach nüchtern sehen. Zum Beispiel dieser Mann, dieser Katholik, der katholische Theologe schreibt, durch päpstlichen Befehl war ihnen ausdrücklich verboten, Erbarmen mit ihren Opfern zu haben. Mitleid war unchristlich, wenn es um Häresie ging. Also kein Mitleid, gnadenlos. Dann wird der Fall beschrieben von einer jungen Frau, die hat einfach Folgendes gehabt, die hat eine unzählige Erbgewohnheit, sie hat Schweinefleisch nicht gemocht und sie hat gleichzeitig einmal in der Woche die Wäsche gewechselt. War früher ein bisschen anders wie heute, bloß die hat sie dann ausgerechnet am Samstag gewechselt. So war sie verdächtig, dass sie eine verdeckte Jüdin war. Was haben sie gemacht? Die haben sie, bis sie wahnsinnig geworden ist, gefoltert. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die Frau hat dann am Schluss geschrien, praktisch, was soll ich machen? Und jetzt sieht man etwas, was die Bibel sagt, diese Sünde werden sanktioniert. Wir hatten einen großen Kirchenfürster in Villingen-Schwenningen, August Kardinal Bea, was nicht wer sich noch erinnern kann. Großer, schlanker, würdiger Mann. Den haben wir mal gefragt, es war doch falsch, diese Leute zu verbrennen. Es war doch falsch, ein Blutbad anzurichten. Es war doch falsch, was in der Bartholomäusnacht geschehen ist. Ich denke, das wisst ihr. Die Bartholomäusnacht hat das katholische Frankreich, hat die Katholiken alle bei der Hochzeit von der Margrethe von Valois und vom Heinrich von Navarra, hat sie nach Frankreich gelockt. Und wo sie alle in der Falle waren, dann hat die Katharina von Medici, eine teuflische Frau, den Befehl gegeben, alle umbringen. Sie haben Männer, Frauen, Kinder, sie haben alles umgebracht. Man sagt, 4000 der ihrer Nacht sind gestorben. Das Blut ist. Die Leiche sind nur noch in Paris in den Straßen gelegen. Und man hat ihn dann gefragt, das war doch falsch. Da sagt er, nein, es war nicht falsch. Es war nicht falsch. Da sagt er, nur heute machen wir das nicht mehr. Und dann kam die Antwort, heute machen wir alles mit unserem alles gewinnenden Lächeln. Das heißt, ihr müsst einfach sehen, wenn man sagt, wer ist trunken vom Blut der Heiligen? Letztendlich. Es gibt bloß in der Kirchengeschichte eine Institution, die trunken ist vom Blut der Heiligen und die religiös war. Und da müssen wir ganz nüchtern sein. Da wissen wir, warum derzeit die Struktur geschehen. Und er selber sagt, wenn ein Papst plötzlich verschwand, hatte man ihm dann die Kehle durchgeschnitten oder ihn in den Tiber geworfen, Fragezeichen. War er im Gefängnis erwürgt worden, schlief er sich in einem Bordell aus, hatte man ihm die Ohren und Nasen abgeschnitten und so weiter und so fort. Hat einen Ehemann verfolgt, der Ehebuch, hat einen totgeschlagen, so ging es dazu. Können wir uns einmal leid sehen. Wir wissen vieles nicht, was da passiert ist. Kirchengeschichtlich, die Hure ist zu identifizieren über die Kirchengeschichte eindeutig. Sie ist trunken vom Blut der Märtyrer. Es ist letztendlich die Institution, die unsere Geschwister verfolgt hat, die uns verfolgen würde, wenn sie könnte. Wollen wir gar nicht reden. Wenn wir weitergehen, 6. Sie ist berauscht vom Blut der Heiligen. Und er sagt, ich verwunderte mich sehr, er wundert sich über diese Frau. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Jetzt kommt wieder eine ganz entscheidende Aussage. Sowohl der antichristliche Weltstaat, das Tier ist ein Geheimnis, als auch die Hure ist ein Geheimnis. Sind beides Geheimnisse, ist nicht offen. Man sieht es letztendlich nicht. Ich habe teilweise hinter Parallelstelle, könnt ihr in Ruhe nachlesen, es ging jetzt zwei. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Grundlegen der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Und das Tier kommt aus dem Abgrund, es kommt aus der untersten Abteilung der Hölle. Wir haben ja gesehen, wer den Schlund der Hölle öffnet. Der Herr selber lässt ihn öffnen. Also ich möchte nochmals betonen, der antichristliche Weltstaat und die Hure Babylon sind ein Gericht Gottes über diese gottlose Welt. Das möchte ich betonen. Das ist nicht ein autonomes Wüten des Teufels, sondern Gott lässt ihn wüten als Gericht und Strafe. Das muss uns klar sein. Gott lässt ihn wüten. Das möchte ich betonen. Nicht, dass man sagt, der Teufel richtet hier das Szenario auf. Er darf es aufrichten. Aber Gott lässt es zu als Gericht. Und jetzt kommt von dem Staat die entscheidende Aussage. Er war, ist nicht mehr und wird wieder sein. Jetzt haben wir nicht die deutsche Theorie gemacht, das Römische Reich und so weiter und so fort. Also ich sage es einmal vorsichtig. Wenn ich die Texte ganz nüchtern lese, dann glaube ich nicht, dass die antiken Vorgänge gemeint sind. Da wäre die Formulierung etwas präziser in Richtung Prophetie. Sondern ich glaube wirklich, dass in der gesamten antichristlichen Szene einfach so ein Gebilde auftaucht, wieder verschwindet und wieder kommt. Und da haben wir nur zwei auf dieser Welt gehabt. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Zwei. Wir hatten den Kommunismus, der scheinbar verschwunden ist und wieder kommen könnte. Und wir hatten den Faschismus, Hitler, der verschwunden ist. Und langsam kommt, zumindest sehen wir überall in der Szene, es kommt wieder. Lassen wir mal dahingestellt, was es war. Wenn die scharlachrote Farbe sich aufs Tier betrifft, dann möchte ich zu bedenken geben, dass nicht nur der Kommunismus rot war, sondern auch der Hitler. Beide waren rot. Ja, beide waren rot. Beides war Form von Sozialismus. Das eine war Nationalsozialismus, das andere war ein Realsozialismus. Also das heißt zu Deutsch, das ist jetzt Spekulation, ich muss das ehrlich zugeben, weil ich weiß es auch nicht. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass tatsächlich eines dieser Gebilde, das verschwunden ist heute, das nicht da ist, dass das wieder kommt. Das heißt, wir kriegen eins von beidem wieder. Aber was für uns wieder wichtig ist, und Geschwister, das müssen wir uns bewusst sein, beide waren antichristlich. Beide waren letztendlich Vorläufer des Antichristen, haben das vorgeschattet und beide hatten ein Merkmal, sie haben die Gläubiger verfolgt. Und von daher kriegen wir Druck. Egal welches von den Gebilden zurückkommt, wir kriegen Druck. Wir müssen uns das bewusst sein, sie haben beide die Gläubiger verfolgt. Gott sagt immer dann am Schluss etwas, und das ist wichtig, dass die Gläubigen hier keine Angst kriegen. Er sagt, und es läuft ins Verderben. Er sagt ganz klar, im Prinzip, es wird gerichtet werden. Gott wird es auch wieder beseitigen. Es ist nur eine Übergangserscheinung. Die Gläubigen müssen die Zähne zusammenbeißen. Die Gläubigen müssen da durch. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir durchgehen. Ich habe mir heute im Auto krankhaft überlegt und habe gesagt, hast du dich geirrt, dass die Entrückung in der Mitte ist? Musst du die Leute noch mehr warnen, dass es vielleicht doch durchgeht bis zum Exzess? Ich weiß es nicht. Nach meinem heutigen Verständnis ist sie in der Mitte. Aber wir müssen einfach aufpassen, wir dürfen nicht denken, dass man ungeschoren davor kommt. Und er sagt hier ganz klar, jeder, der nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben ist, vor Grundlegung der Welt an, fällt dem anheim. Das heißt, nur ein wahrhaft Wiedergeborener hat überhaupt die Chance, überhaupt durchzukommen. Und er sagt hier, es wird sich alles verwundern und die werden alle staunen, was da abgeht. Aber wir müssen aufpassen. Wir Gläubige müssen uns absondern. Wir Gläubige müssen klar sein. Und wir dürfen mit dem nichts zu tun haben. Wir müssen uns auch bewusst sein, es kann sein, dass vor der Entrückung, also am Schluss kann sie nicht sein, das sehe ich ganz klar. Ich glaube weiterhin, dass es in der Mitte ist. Aber es kann sein, dass wir hier was abkriegen. Es gibt in anderen Teilen der Welt genügend Verfolgung. Es gab noch nie so viel Christenverfolgung. Müsst aufpassen. Ich glaube, die rosige Zeit ist da rum. Vers 9. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Es gibt bloß eine Stadt, die berühmte schwierige sieben Berge, das ist Rom. Europa wurde gegründet durch die römischen Verträge. Die Hure hat ihren Hauptsitz in Rom. Das müssen wir einfach sehen. Gleichzeitig sagt er, und es sind sieben Könige, das sind die sieben Berge, das wäre eindeutig Rom, aber es sind gleichzeitig fünf Könige. Der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben, und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte und ist einer von den sieben, und es läuft ins Verderben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann bis heute nicht entschlüsseln, was für ein Ablauf ist. Ich könnte euch Theorien zeigen, wo man zum Beispiel sagt, zu der Zeit war der und der römische Kaiser,
dann ist er weg und dann kommt das Römische Reich wieder zurück. Das sind alles Theorien. Wir wissen das nicht, aber wir können etwas ganz klar sagen. Die Schrift sagt, der da ist, ist der Sechste. Sechs ist die Zahl des gefallenen Menschen. Das heißt, es deutet wieder auf antichristliche Struktur hin. Der Sechste ist da. Der Siebte ist noch nicht gekommen und der wird nur kurze Zeit bleiben und das ist gleichzeitig der Achte. Und das Tier ist einer von den Sieben, nämlich der Letzte, und läuft ins Verderben. Das heißt, es werden hier seltsame Machtwechsel geschehen. Und jetzt kommt eigentlich ein Schlüssel und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Der Klapper froh hat zum Beispiel, das wissen die wenigsten, ich habe das Buch einmal besessen, habe es wahrscheinlich rausgeschmissen, das war ein Fehler. Der hat die Welt in 10 Zonen eingeteilt. Das heißt, der Weltstaat wird nicht die EG sein, das habe ich nicht geglaubt. Die Europäische Gemeinschaft. Ich habe es in der Anfangsphase, wo ich Hal Lindsey gelesen habe, da hat es jeder geglaubt. Da habe ich auch gedacht, das ist der 10-Staaten-Bund. Aber seit ich das gesehen habe von Club of Rome, die Entwicklung, kann ich das nicht mehr glauben, es wird nicht die EG sein, sondern die Welt wird in 10 Bereiche, Machtzone eingeteilt werden. Die ist eingeteilt und ganz hochinteressant, wie die eingeteilt ist. Und man sieht hier, die Macht hinter der Politik ist die Wirtschaft. Das müssen wir uns ganz nüchtern sehen. Nicht die Politiker regieren die Welt, sondern das Geld. Überhaupt keine Frage. Es gibt ein Zitat von Haig, amerikanischer Außenminister. Er soll angeblich zum Helmut Schmidt damals gesagt haben, wenn er nicht tut, was sie wollen, und mit sie hat die amerikanische Regierung gemeint, wenn er nicht das tut, was sie wollen, dann werden wir uns einen neuen Bundeskanzler suchen müssen. Und kurze Zeit darauf war der Helmut Schmidt weg. Das will man einfach mal sehen. Also ich möchte nur die Augen dafür schärfen, hinter die Kulisse laufen Machtstrukturen ab, von denen wir keine Ahnung haben. Vielleicht gut, wir wissen gar nicht, was da alles läuft. Da würdest du wahnsinnig werden. Es sind 10 Könige ohne Reich. Das heißt, das sind Machtstrukturen, die du nicht erkennst. Du wirst sie nicht erkennen. Es werden nicht 10 Staaten sein, sondern es werden Einflusssphäre sein. Guck doch mal den Gipfel an für die 7 größte Wirtschaftsnationen. Das sind auch 7. Ja, du kannst es auf sehr vieles anwenden, bloß die Bibel sagt, dieses Verständnis wird erst im Laufe der Zeit zunehmen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß auch nicht, was es ist, aber diese Strukturen sind eindeutig halt mit Wirtschaft zu tun. Es hat nicht mit Macht, mit Politik zu tun. Das sagt er ganz klar, sie haben praktisch Machtstrukturen wie Könige, sind graue Eminenzen. Richelieu ist das klassische Beispiel in der Geschichte. Und wir haben hier Beispiel an 2. Samuel 16, 23, der Ahithophel, der Rat Ahithophels. Und man hat gesagt, der Ahithophel ist jemand, fragt doch mal heute die Gläubigen, wer ist der Ahithophel, wo ist kein Mensch? Aber der Rat Ahithophels galt zur Zeit Israels und zur Zeit Sauls wie die Stimme Gottes. Das war die graue Eminenz. Und dann hat Gott diesen Rat zunichte gemacht. Und das ist das, was wir auch beten können. Dass Gott für unser persönliches Leben diese ganze Ratschlüsse der Finsternis zunichte macht und uns letztendlich ihre geistige Haltung lässt, dass wir durchkommen. Jetzt sagt, das wird relativ schnell gehen. Er sagt nämlich für eine Stunde. Jetzt kann man natürlich die Stunde ausrechnen von der Danielschen Jahrwoche. Da wäre es 15 Tage. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber es ist schon Möglichkeit. Dass man das tatsächlich die Stunde runterrechnet von den Jahren. Jetzt kann natürlich nur die, um jetzt Mondjahr nimmt mit 360 Tage oder unser Sonnenjahr mit 365 plus Schaltjahr, sich da hinstellen. Aber für eine kurze Zeit, das könnte 15 Tage sein. Was jetzt interessant ist, 13, und das ist das, was uns wieder betrifft, diese haben einen einmütigen Sinn, die 10. Das heißt, die Macht hinter der Politik, diese 10, sie haben praktisch ein einmütiger Sinn. Die haben das gleiche Ziel. Und sie übergeben ihre Macht und die Herrschaft dem Tier. Das heißt, das Medium, das letztendlich unsichtbar den Wille dieser 10 im Hintergrund ausführt, ist der antichristliche Weltstaat. Das heißt, das Tier tut das, was die 10 dahinter wollen, diese 10 Bereiche. Ob das, wie man die nennen will, früher hat man gesagt, die Hochfinanz, wo man sagen will, das sind die, letztendlich dieses Gremium, das der Antichrist hervorbringen wird, was ich schon tot gelesen habe, der behauptet, er war in dem Gremium drin. Und das muss man auch sehen, da letztendlich sind nur Geheimnisse drüber. Aber sie sagt ganz klar, es wird passieren, dass alle die gleiche Meinung haben. Und dass alle die gleiche Meinung haben, dazu musst du die Presse gleichschalten. Und dazu musst du die Medien gleichschalten. Und dazu haben wir ein Handy. Und dazu haben wir letztendlich ein Internet. Und dazu haben wir einen Fernseher. Das kommt nur wegen dem. Das hätten wir doch schon lange erfinden können vorher. Das haben wir dann erfunden, wo es gebraucht wurde, um das Szenario letztendlich loszulassen. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist nicht in der Willkür des Teufels, es ist ein Gericht Gottes. Das ist für mich die neueste Erkenntnis quasi über Prophetie, über Gericht. Es ist vor Gott. Gott straft. Jetzt kann ich euch beten und sagen, Herr, lass das nicht geschehen. Du musst sagen, dein Wille geschehe, Herr, strafe. Gieß der Becher, du lass sie ihn gießen. Plus, lass mich persönlich weg sein, lass diese Gemeinde weg sein, lass uns heilig sein, lass uns jungfräulich sein, lass uns von dem getrennt sein, lass uns klar sein, lass uns bereit sein zum Martyrium, lass uns bereit sein, dein Wille zu tun, dir dem Lamm zu folgen, das ist unser Auftrag. Das andere können wir nicht verhindern, und zwar wir dürfen uns sogar nicht einmal dagegen stellen, weil es nämlich der Wille Gottes ist. Das müssen wir ganz wichtig sagen, es ist Gott, der den Becher verteilt. Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn ist der Herr der Herren, der König der Könige und mit ihm die berufenen, auserwählten und Gläubigen. Das heißt, wir müssen es ganz nüchtern sehen, es ist ein Krieg gegen das Evangelium. Das heißt, weiter vorne in der Offenbarung, er wird Krieg führen gegen das Lamm und die im Himmel wohnen. Und natürlich die Leute, die hier noch auf der Erde gläubig sind. Das heißt, es wird eine Totalgegnerschaft gegen das Christentum sein. Das muss uns klar sein. Ich habe jetzt wieder einen Leserbrief geschrieben. Ich schreibe ganz selten Leserbrief. Mein Leserbrief hat ein ganz exquisites Merkmal. Die haben alles gleiche Merkmal. Keiner wird veröffentlicht. Das ist einfach normal. Wir würden nie einen Leserbrief veröffentlichen. Was soll ich? Und ich habe bei Idea des Spektrum einen Leserbrief geschrieben. Und es haben mir einfach gestunken, was die geschrieben haben. Es hat einfach nicht gestimmt. Und dann wollte ich es berichtigen. Und dann war es wieder interessant, was ich für eine Absage gekriegt habe. Und ich bin dann einmal so frei, wenn ich Absage kriege, dass ich die nur kommentiere. Ich habe da wieder zurückgeschrieben. Wenn ich das zurückkriegt hätte, was ich der geschrieben hat, der Dame, also wenn ich nicht mehr schlafen könnte, hätte ich wenigstens angerufen und hätte was versucht. Das wird alles im Sande versenkt. Das heißt, ich habe schon gewusst, dass ich das gar nicht schreiben durfte. Weil dann wäre das Bild, das man uns vorgegaukelt hat, gebrochen gewesen. Und so wird es mit der Presse gehen. Das heißt, sie werden generell gegen die Gläubigen sein. Da wird auch alles pressemäßig. Auch die fromme Presse wird so geschaltet werden, dass du glaubst, dass alles das, was die treibt, was die Hure absegnet, normal ist. Und wir dumme, fundamentalistische, hinterwäldlerische Gläubige, wir sind sowieso hintermund. Aber die Bibel sagt, wir dürfen etwas nicht aus dem Auge verlieren als Gläubige. Er ist der Herr der Herren, er ist der Könige, er kontrolliert alles. Das heißt, es ist im Wille Gottes. Gott kontrolliert das Ding. Es ist die Licht Gottes, was wir erleben. Nicht das Wüten des Teufels, das ist nur, sagen wir, äußerlich, was hier passiert, sondern das ist die Licht Gottes. Und ich denke, wenn man evangelisiert, muss man das den Menschen sagen, dass man ihnen sagt, das, was jetzt passiert, ist Gericht. Und ihr seid noch gar nicht dran, ihr kommt noch ganz anders dran. Da werden furchtbare Dinge passieren. Das müssen wir einfach sehen. Gott beginnt, diese Erde zu richten. Und dann 15 haben wir ja vorher gelesen, wieder die Hure sitzt im Völkermeer. Ich lese Jeremia 51, 13 dazu. Und ich möchte euch einfach raten, nochmal Jeremia 51 ganz in Ruhe einfach einmal durchzulesen. Wie du im großen Wasser wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes ist voll. Sie sitzt im Völkermeer, ist reich. Das heißt, da ist überhaupt kein Not. Und jetzt kommt das, was Gott tut. Und das muss uns klar sein. Und das muss man auch alle sagen, die hier den Kompromiss machen, die kompromissmäßig in diese Linie reingeht. Man muss ihnen sagen, ihr seid Narren. Es ist Unsinn, weil das Ding geht nur ganz kurze Zeit. Und hier sagt nämlich die Bibel, und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, das heißt die Machtstruktur hinter dem Weltstaat, ob wir das die Bibel. Wurscht, wie das heißt, das interessiert ja niemand. Sondern da ist auf jeden Fall Macht hinter der äußeren Macht.
Und er sagt hier ganz klar, diese werden die Hure hassen, werden sie verwüsten, werden sie entblößen, werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Das heißt letztendlich, der antichristliche Weltstaat greift aufgrund seiner Machtstruktur, die dahinter steht, die Hure an und wirft sie vom Rücken runter. Und so in dem Bild, wie es hier beschrieben ist, er wird sie vernichten. Das heißt, die Welteinheitskirche wird radikal ein bitterböses Ende nehmen. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Das Erste, was er macht, das ist wieder interessant, er wird sie isolieren. Das ist auch interessant, wenn man nachher zu der Hure kommt, was die von sich sagt. Zum Beispiel, sie sagt, ich bin keine Witwe, ich bin nicht einsam. Aber er wird sie einsam machen, die wird isoliert werden. Auch diese religiöse, sagen wir, verblendete Menschen, die heute glauben, dass sie das Evangelium haben, die werden ein bitterböses Erwachen haben, diese Illusion, diese Seifenblase wird platzen, das wird mal alles sehen, es wird offenbar werden. Es wird sich zeigen, so wie es hier geschrieben steht, dass sie nackt ist. Und was ist nackt? Wann hat der Mensch erkannt, dass er nackt ist? Nach dem Sündenfall. Und Nacktheit ist ein Bild für mangelnde Gerechtigkeit vor Gott. Im Geistlichen ist Nacktheit immer keine Gerechtigkeit vor Gott, weil die Sünde nicht bedeckt ist. Dann wird diese ganze Sündhaftigkeit dieser Hure Babylon, dieser Weltreligion, dieser Welteinheitskirche, dieser abgefallenen Christenheit, die ja der Kern bildet, wird strahlend hervorkommen, dass der Letzte merkt. Das Fleisch wird verzehrt. Aller dieser Wahnsinn, dieser religiöse Wahnsinn, der aus dem Fleisch rausgeboren wird, wird gerichtet werden. Da wird dann niemand mehr wie in Thessee wird meditieren, da wird niemand mehr diese esoterische, okkulte Meditationsformen überhaupt annehmen, sondern da wird letztendlich der Staat selber, der Weltstaat, aufgrund der Machtstruktur, die dahinter ist, wird rigoros diese Hure vernichten, wird sie mit Feuer verbrennen, wird sie niedermachen. Das ist gar keine Frage. Das heißt, diese Könige, 7. Vers 17, sind Werkzeuge Gottes. Ich möchte es nochmals betonen, das ist für mich die Quintessenz aus Kapitel 17. 17, kann man sich gleich merken, denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Das heißt, es ist auch der Wille Gottes, dass der Weltstaat entsteht. Gott hat diese Machtstrukturen sogar als Werkzeuge benutzt, um die Menschheit zu richten durch einen Weltstaat und um die Menschheit zu richten durch eine Welteinheitskirche. Wenn jetzt jemand sagt, es steht ja immer drin, eile, rette deine Seele, fliehe von Babylon. Wenn jetzt jemand sagt, ich will das nicht, was muss ich tun? Und ich sage, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesem Szenario zu entfliehen, indem er nicht mehr zu der Hure gehört, sondern zum Leib Jesu Christi, zu der Gemeinde Jesu, indem er sich radikal bekehrt und zum Herrn Jesus kommt. Das ist die einzige Chance, das ist der sicherste Platz auf der Welt in diesem Szenario, das sich hier abspielt. Und zwar, er sagt ganz klar, es wird so lange geschehen, bis das Wort Gottes erfüllt sein wird. Ich lese dazu Jeremia 51, Vers 29. Da wird die Erde zittern und beben, wenn der Ratschluss des Herrn gegen Babel zustande kommt, um die Landschaft Babel zur Wüste zu machen, dass niemand mehr darin wohne. Das war jetzt das irdische, was als Gericht geschehen ist. Und hier wird es nochmal erfüllt. Jetzt sagen natürlich manche Ausleger, der Saddam Hussein baut Babylon nochmal auf. Also ich weiß es nicht, aber man muss einfach sehen, die Bibel redet hier in dem ganzen Kapitel von Babylon als vom mystischen Gebilde. Und jetzt am Schluss geht sie nochmal hin und sagt, die Frau, die du gesehen hast, die Hure, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist diese große Stadt nicht das neue Jerusalem, sondern das neue Erführungszeichen Babylon. Nicht der Leib Jesu Christi, sondern der Leib der Hure, der Leib letztendlich des Falschen, der Leib des Teufels letztendlich im Antichristen sei gebildet. Und hier sagt die Bibel ganz klar, es gibt hier bloß Hü oder Hot, Ja oder Nein. Es gibt nur Gott oder der Teufel, nur Hure oder Jungfrau. Und ich denke, das ist auch die Absicht gewesen von Gott, dass er das nochmal ganz klar sagt, was passiert. Sie endet im religiösen Untergang und sie beginnt im religiösen Wahn. Jetzt muss man ja sagen, wenn das die Bibel so schreibt, das ist ja alles wichtig zu wissen, aber was heißt das für uns ganz praktisch, ganz persönlich? Zwei Dinge sind für Kapitel 17 von letzter Bedeutung. alles, was sich hier auf der Erde abspielt, ist in Wirklichkeit der Plan Gottes. Das muss man ganz nüchtern sehen. Das heißt, Gott lässt es gezielt zu als Gericht über eine gottlose Welt, die von der Religion, von der Hure Babylon völlig verführt wurde, die in einem Rausch sich befindet, die unnüchtern ist und die Gottes Angesicht lästert mit allem Okkulte, was es gibt. Und diese Menschheit straft Gott durch seine Gerichte und jetzt führt er persönlich durch diese Zehen, die dem Tier das in den Gedanken geben, gleichzeitig fühlt Gott der Hure, er hat ihre den Becher gegeben, das müsst ihr euch vorstellen, er hat ihre gegeben. Das heißt, Gott lässt es ganz gezielt zu als Strafe. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir dürfen nicht rebellieren, weil es Gott zulässt. Jetzt muss man natürlich sagen, ich Gläubiger, du Gläubiger. Was haben wir für ein Ziel in der Welt? Was erwarten wir von der Welt? Bitte, jetzt muss man einfach mal ganz nüchtern sehen. Geschwister, das wird nicht besser, das geht der Bach runter. Wir müssen uns langsam darauf einstellen, dass da wohl was kommt, dass das mindestens so brutal ist wie das Dritte Reich oder Kommunismus. Wir müssen uns darauf einstellen, dass hier wohl etwas entsteht, das uns relativ nahe rückt. Und dass wir also von der Planung her vernünftig in dieser Welt leben sollen, aber unsere Zukunft planen sollen, aber geistlich so langsam uns damit abfinden müssen, dass da wohl etwas auf uns zukommt. Aber gleichzeitig sagt die Bibel nochmal ganz klar und betont, er ist der Herr der Herren. Er ist der König der Könige, der Herr Jesus hat das vollständig im Griff. Das heißt, Gott kontrolliert es vollständig. Und das bedeutet für uns ganz praktisch, wir Gläubige müssen uns absondern. Das heißt, wir müssen hier weg. Wir müssen einfach die Finger wegtun von all diesen Strukturen. Wir müssen mehr denn je Braut des Lammes, Jungfrau, wirklich die Gemeinde Jesu darstellen. Heilig, rein, absondert, ohne des Zeugs. Und das ist unsere Aufgabe. Wir werden die Hure nicht aufhalten. Gott will sie auch gar nicht aufhalten, sondern im Gegenteil, wir dürfen auch nicht beten, dass Gott sie aufhält. Das darf er nicht, das ist ein Gericht Gottes. Sondern wir müssen beten, dass wir persönlich und dass die Gemeinde sauber bleibt von diesem Dreck. Und was das in der Wurzel wirklich heißt, auch geistlich, das hat er dann nochmal ganz genau der Herr in 18 beschrieben, wo er dann auf das Wesen der Hure eingeht. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, möchte dir einfach danken, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren und teuren Blut, dass du uns gewaschen hast mit dem Blut und dass wir nicht zu der Hure gehören, sondern dass wir zu der Jungfrau gehören, zu der Gemeinde, zu deinem Leib, dass wir dem nichts zu tun haben. Und wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, ob deiner Heiligkeit, dass es in deinem Ratschluss war, diese Menschheit, die dir ins Angesicht lästert, die letztendlich auch Vater im Himmel dein Sohn ablehnt, dass du in deiner Heiligkeit beschlossen hast, diese Welt, diese abgefallene, teuflische Welt mit ihren eigenen Mitteln zu richten. Und dass dieser Becher der Gräuel, dass der unter deiner Zulassung geschieht, dass auch dieser Weltstaat unter deiner Zulassung geschieht, dass auch diese Zehen im Hintergrund unter deiner Zulassung geschehen. Und dass du letztendlich alles kontrollierst, dass letztendlich der Herr, der Herrin, der König, der Könige bist, dass du durch unseren Herrn Jesus alles kontrollierst. Jetzt gib uns Gnade, geöffnete Augen zu haben, die richtigen Schlüsse zu ziehen, uns abzusondern, das Richtige zu tun. Wirklich, so wie der Paulus sagt, dass wir als keusche, reine Jungfrau bei Jesus zugeführt werden. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen.